Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Maria Kleimann. Sie ist Jugendrichterin und Direktorin des Amtsgerichts Neustadt am Rübenberge. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. Ich wollte von ihr wissen, wie ihre Arbeit eigentlich funktioniert, wie sie dafür sorgen möchte, dass Täter und Täterinnen nicht zu Wiederholungstätern und Täterinnen werden und welche Rolle dysfunktionale Familien bei der Kriminalität von Jugendlichen spielen.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Maria, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir uns heute hier zusammenschalten können, um so ein bisschen über deinen Job zu reden, aber eben auch über Kinder und Jugendliche zu reden, mit denen du in deinem Job zu tun hast. Erstmal herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Hi.
Vielleicht zum Einstieg mal eine ganz einfache, vermeintlich einfache Frage. Wie wird man denn eigentlich Jugendrichterin und warum entscheidet man sich ausgerechnet für diese Zielgruppe?
Also erstmal ganz am Anfang entscheidet man sich gar nicht, da wird man gestopft und zwar da, wo Lücken sind und dann hat man das zu tun, was man dort jeweils tut und ob das Zivilrecht ist als Richter jetzt, ne, Zivilrecht oder Erbrecht oder Familienrecht oder auch halt mal Jugendrecht, das ist erstmal gar nicht so kriegsentscheidend. Ich bin aber im Jugendrecht hängen geblieben. Ich habe mir schon im Studium vorgenommen, dass Jugendrecht eigentlich was voll Cooles ist. Ich habe zu der Zeit im Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen gearbeitet, hatte dort mit Jugendlichen und Jugendkriminalität zu tun. Und irgendwie hat mich das schon immer gefixt. Und dann bin ich dabei hängen geblieben und habe mich nie wieder da wegbewegt. Habe alle Versuche von Menschen, die gesagt haben, Mensch, probier doch mal aus, das oder das zu machen, mal gesagt, eigentlich mache ich ganz gerne Jugendrecht. So landet man da.
Und was hat dich daran so fasziniert, dass du gesagt hast, du willst da nicht mehr weg?
Wir Juristen, wir sind ja Schubladenmenschen. Wir überlegen uns, okay, es gibt einen Sachverhalt und wie ist der rechtlich zu bewerten und was machen wir jetzt damit? Und damit wir das alle gleich machen, zum Beispiel in ganz Deutschland gleich oder in ganz Europa gleich, haben wir bestimmte Kategorien, in die wir etwas einsortieren. Und das macht uns ein bisschen zu Schubladenmenschen. Du musst dir jeden Juristen so vorstellen, dass er einen Riesenschrank hat, wie so ein Apothekerschrank. Und immer wenn er ein Problem hat, dann fängt er an, die Schubladen aufzuziehen und zu gucken, ob er irgendwas hat, das da so ungefähr passt. Und ein Jugendrechtler ist kein Schubladenmensch oder ist zumindest aus meiner Sicht ein guter Jurist und ein guter Jugendrichter, wenn er nicht nur Schubladen aufmacht, sondern ein bisschen out of the box denkt, kreativ ist, sich überlegt, was kann ich denn jetzt mit dem Fall Sinnvolles tun und nicht nur rechtlich Richtiges. Das macht Jugendrichter so ein bisschen aus und ich hatte schon immer eine kreative Ader und dies geht in Jura manchmal ein bisschen unter und deshalb bin ich vielleicht auch da so im Jugendrecht gelandet.
Also generell so ein bisschen mehr Gestaltungsfreiraum.
Genau. Das kann man auch ganz negativ sehen, dass so ein Richter machen kann, was er will. Also Schubladen geben ja auch Sicherheit. Also das ist das Gute an Schubladen und an einem juristischen System, das immer gleich reagiert auf gleiche Fälle. Und so agieren wir im Jugendrecht nicht. Wir reagieren auf jeden Jugendlichen einzeln und besonders und ihm angemessen und nicht unbedingt der Tat oder dem Setting angemessen, sondern dem Jugendlichen angemessen. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Form von Unsicherheit. Deshalb tun sich auch Juristen damit manchmal schwer.
Wo du gerade so viel über Individualisierung sprichst, komme ich mal mit so einer sehr pauschalisierenden Frage. Was führt denn eigentlich dazu, dass Jugendliche kriminell werden? Also kann man da, wenn du in deine Erfahrung zurückblickst, in deine Laufbahn zurückblickst, gibt es da Muster, die erkennbar sind?
Also das allerwichtigste Muster ist, sie sind jugendlich. Und Jugendliche machen Quatsch. Und mal machen sie größeren Quatsch und mal weniger größeren Quatsch. Du und ich, wir haben es vielleicht geschafft, Quatsch zu machen, der nicht aufgefallen ist. Und genau so funktioniert auch das im Jugendrecht. Jugendliche testen Grenzen. Und zwar nicht nur bei ihren Eltern und bei ihren Lehrern und manchmal im Straßenverkehr, sondern eben halt auch bei den Gesetzen. Und eigentlich ist das bis zu einem gewissen Ausmaß eigentlich normal. Jugendliche haben das Gefühl, dass sie sich austesten müssen und sie testen auch, wie weit kann ich denn gehen, was rechtliche Grenzen angeht. Wir nennen das die Episodenhaftigkeit und Ubiquität von Jugendrecht, von Jugendkriminalität. Das ist eigentlich für die jugendliche Entwicklung relativ normal, auch mal Straftaten zu begehen und daneben zu hauen. Natürlich keine ganz dicken, fetten Straftaten, die anderen Menschen ganz erheblich wehtun, sondern mehr so mal ein Bierglas in der Kneipe mitnehmen oder einen Aschenbecher oder einen Lidschatten im Rossmann klauen oder sonst irgendwas. Das gehört also zu den relativ normalen Entwicklungen. Die sind zwar nicht schön und die sind auch nicht richtig und da gibt's trotzdem Ärger für, aber die sind nicht besorgniserregend, denn das ist normal für junge Menschen. Und dann haben wir so einen kleinen Anteil an jungen Menschen, die straffällig werden, die eben halt gleich in die 12 hauen, die gleich in die großen Straftaten gehen. Mal fängt es auch klein an und plötzlich drehen die durch. Und da haben wir ganz oft die Situation, dass das junge Leute sind, die wenig Richtschnur im Leben haben, die wenig Leitplanken, Leitlinien haben, die wenig Erwachsene haben, an denen sie sich orientieren können, an denen sie sich irgendwie festhalten können und sagen können, ah, so funktioniert das im Leben, so muss ich das machen. Und wenn Jugendliche das nicht haben, dann rutschen sie auch in Kriminalität und wenn es doof läuft, in richtig heftige Kriminalität.
Das heißt, man kann sagen, es ist häufig auch das Elternhaus, der familiäre Hintergrund, wo sich solche Jugendliche dann auch nicht richtig aufgehoben fühlen, nicht richtig abgeholt werden, auch mit ihren Bedürfnissen und eben da auch nicht in die richtigen Leitplanken verwiesen werden, also dass da keine Grenzen aufgezeigt werden.
Ich will das nicht alles nur aufs Elternhaus schieben, ne? Es gibt ganz, ganz doll kriminelle Jugendliche, das aus ganz gesitteten und normalen Elternhäusern kommen und es gibt Menschen, die aus ganz fürchterlichen Verhältnissen kommen und man denkt so, das kann ja im Leben nicht gut gehen und die keinen Mist machen, so, ne? Das heißt, das ist nicht kausal, nicht zwingend, aber die jungen Menschen, die ich sehe, die und ganz erhebliche Kriminalitätsbelastung haben, die ganz erhebliche Dinge tun, sind ganz oft aus Elternhäusern, in denen das mit den Leitplanken nicht gut funktioniert, oder noch schlimmer, in denen es gar keine Menschen gibt, die überhaupt Leitplanken aufstellen. Also manchmal gibt es ja auch die falschen Leitplanken, wenn Eltern anfangen, ihre Kinder zu schlagen oder so, das ist auch nicht richtig. Aber dann sind da wenigstens trotzdem Leitplanken und Erwachsene, die reagieren. Ich habe ganz oft mit jungen Menschen zu tun, auf die gar kein Erwachsener mehr reagiert. Die eigentlich machen können, was sie wollen und da kein erwachsener Mensch ist, den das irgendwie toucht. Also ich erzähle ganz oft oder ich sage ganz oft, zu Menschen, jedem von uns fallen in unserem Leben drei Menschen ein, denen es wichtig ist, was mit uns ist. Es sind nicht immer die drei, die wir wollen, dass sie sind. Ja, also manchmal ist da die eigene Mutter dabei oder der eigene Vater und wir denken so, ah, wäre mir lieber, wenn du ein bisschen desinteressierter wärst. Aber uns allen fallen drei Leute ein. Und ich habe mit ganz vielen jungen Menschen zu tun, denen keine drei Erwachsene und nicht mal ein Erwachsener einfällt, dem wichtig ist, was mit diesem Jugendlichen ist, ob der was wird, ob der seine Träume verwirklichen kann, ob der einen Weg im Leben findet, ob der seine Ressourcen ausnutzt oder nicht. Es gibt wirklich ganz viele Jugendliche da draußen und ich, also das ist ein bisschen pathetisch, aber manchmal finde ich sie wirklich gottverlassen, die einfach keinen einzigen Erwachsenen haben, der am Tag einmal sagt, mich interessiert, was mit dir ist. Ja, und das führt aus meiner Sicht in Verwahrlosungssituationen und in Einsamkeitssituationen, auch in Situationen, in denen der Jugendliche auf irgendeine andere Art und Weise versucht, seinen Wert auszutesten, zu gucken, was bin ich denn, wer bin ich denn hier und wie kann ich euch zeigen, dass ich cool bin. Und das kann eben halt auch ganz voll nach hinten losgehen. Und für mich hat das sehr viel damit zu tun, ob es erwachsene Menschen gibt, die irgendwie caring an diesen Jugendlichen dranhängen. Wie gesagt, manchmal kann das Caring auch voll in die falsche Richtung gehen und doof sein, aber und sehr nervig sein und man kann viel zu liberale Eltern haben, man kann viel zu strenge Eltern haben, aber wenn man sie denn wenigstens hat und sie da sind und einmal am Tag sagen, es ist mir wichtig, was mit dir ist, das haben wirklich viele junge Menschen, die ich so vor Gericht sehe, nicht. Und das ist sehr traurig.
Wie sind denn die Eltern in so einem Verfahren dann eigentlich eingebunden? Also können wir vorstellen, irgendwann kommt ja dann der Moment, wo die dann auch zum ersten Mal vor dir sitzen und du feststellst, das ist jetzt eher so oder so, also wenn man gerade die Antwort davor nimmt.
Depends. Also es gibt Situationen, eigentlich sind Eltern im Gesamten, solange jemand minderjährig ist, im gesamten Verfahren eingebunden. Bei der Polizei werden sie mit eingeladen, wenn sie zur Jugendhilfe im Strafverfahren, zur Jugendgerichtshilfe gehen, werden sie vielleicht auch dazu eingeladen oder kriegen zumindest eine Info dazu. Bei mir vor Gericht lade ich Eltern von Minderjährigen mit einer Zustellungsurkunde. Das heißt, sie kriegen einen gelben Zettel nach Hause, wo drauf steht, du hast da zu erscheinen und wenn du nicht kommst, gibt's eine Strafe oder Bußgeld. Du machst ja gar kein Bild, wie viele Erwachsene nicht mitkommen. Und wie viele Erwachsene da einfach raus sind. Und dann hat man da einen 14-Jährigen sitzen, der das erste Mal vorm Kadi sitzt und da kommen echt die Eltern nicht mit. Und denkt so, wenn ihr jetzt schon raus seid, was ist denn mit eurem Beschützerinstinkt los? Ihr müsst doch, wenn da euer Kind vorm Richter sitzt, irgendwie mit und das irgendwie unterstützen, meinetwegen auch dem Richter sagen, sperr den bitte ein. Ja, egal was, aber du musst doch diesen Prozess irgendwie begleiten. Und ich habe es öfter mal oder gar nicht so selten, dass mich Elternteile anrufen und sagen, ah, ich habe von ihnen einen gelben Zettel gekriegt. Ich kann da wirklich nicht. Ich arbeite im Schichtsystem, ich werde rausgeschmissen. Dann sage ich immer, ja komm, ich reiß ihrem Kind ja nicht den Kopf ab. Ich weiß jetzt, dass es sie gibt und dass sie im Boot sind. Das ist gut. Und du musst da nicht zwingend mit. Aber natürlich erwarte ich, dass Eltern von Kindern, Minderjährigen einen Gerichtsprozess begleiten. Und das ist, wie gesagt, echt häufig der Fall, dass die einfach stumpf nicht aufschlagen. Bitter.
Ist das so ein Moment, wenn du in so einem Fall, dass du dir auch dann denkst, oh Mist, jetzt bin ich eigentlich ja die Einzige, die irgendwie hier noch in der Lage ist, das Ganze vielleicht in die richtige Richtung zu stupsen, wenn die Eltern irgendwie schon raus sind und sich sonst auch keiner so richtig um dieses Kind kümmert?
Ich bin ja nicht die, die erzieht, ne? Also ich bin die, die am Ende Sanktionen anordnet, die guckt, was ist da als Straftat passiert, wie ordnen wir das ein, ist das schwer oder nicht schwer und was muss jetzt als nächstes passieren? Ich treffe also eine Entscheidung, aber ich bin nicht der Mensch, der mit dem Jugendlichen arbeitet. Das sind vor allen Dingen Sozialarbeiter im Anschluss an die Situation, das habe ich nicht gut gegendert, SozialarbeiterInnen im Anschluss an das, was bei mir passiert, die sich darum kümmern, dass das, was ich will, das passiert, auch umgesetzt wird oder das eigenverantwortlich umsetzen, was da erzieherisch zu geschehen hat. Und da liegt eigentlich die Kraft. So, und bei mir liegt die gar nicht. Ich habe aber Situationen, in denen ich denke, boah, scheiße, ich bin der erste Erwachsene, der sich für diesen Jugendlichen interessiert. Also ich habe immer so einen Fall, den habe ich auch schon mal in meinem eigenen Podcast erzählt, aber da hat mich ein junger Mensch, ich weiß nicht mehr, wie ich ihn in meiner Folge genannt habe, Kevin vielleicht, der hat jede Menge Scheiß gebaut, ich habe den dauernd gesehen und dann habe ich ihn im Prozess gefragt, als es wirklich um die Wurst ging, da ging es richtig um was, der hat ein paar Mal seine Freundin vermöbelt und es ging dann irgendwann auch um die Frage, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Und der war mit 12 zu Hause rausgeflogen, war in irgendwelchen Kinderheimen gelandet. Mutter hatte sich für den neuen Lebenspartner und gegen das Kind entschieden. Und dann war er in mehreren Kinderheimen und irgendwann mit 17 war der zu alt für diese Kinderheime. Kam in so ein betreutes Wohnen, aber auch fiesester Art in meiner Stadt, wirklich nicht schön. Und den fragte ich im Prozess, Kevin, wie geht's denn dir heute? Und dann hat er mich ganz lange angeguckt und hat gesagt, das hat mich seit 3 Jahren keiner mehr gefragt. Und ich sage, erzähl doch keinen Quatsch, du hast einen Berufsbetreuer, der fragt dich doch, wie es dir geht. Der kommt doch einmal die Woche. Sagt er, ja, der wird dafür bezahlt. Sie nicht, das weiß ich. Und dieser fürchterliche Moment, in dem ich gemerkt habe, scheiße, er ist nicht nur ganz allein, er weiß es auch noch, dass er ganz allein ist. Und er kann es reflektieren und zum Thema machen. Das hat mich sehr getoucht, weil ich so dachte, ja, jetzt bin ich die erste Erwachsene, die hier mal fragt, wie es dir geht. Das ist der Punkt, an dem ein Gericht oder auch ein Gericht, das straft, Nahbarkeit zeigen kann und auch zeigen kann, gucke ich, es interessiert mich. Ich sage ganz oft, wenn ich Freiheitsstrafen zur Bewährung verhänge, sage ich ganz oft am Ende eines Prozesses, ich will, dass es klappt. Ich möchte wirklich, ich bin heute dafür hier und ich stehe dafür mit meinem Urteil, dass das funktioniert, was wir jetzt machen. Und du bist der Einzige, der es umsetzen kann. Ich kann dich nicht zum Jagen tragen, ich kann dich nicht dahin hinschlüren, wo du hingehörst. Da musst du selber hingehen. Aber ich kann dir sagen, ich bin ein Erwachsener, der will, dass es funktioniert. Obwohl ich dich erst seit einer halben Stunde kenne oder seit einer Stunde. Das ist manchmal relativ viel wert für die jungen Menschen. Und ich finde, dass mein Job ist, da dem Staat ein freundliches und positives Gesicht zu geben, jungen Menschen auch im Sinne von politischer Bildung nahezubringen, dass das auch einen Sinn hat, was wir da machen und dass das nicht alles nur ist, weil blöde Erwachsene sagen, das macht man aber nicht und da gibt's eine Strafe dafür. Also das wäre zu wenig und ich glaube, dass das unsere Aufgabe im Jugendrecht ist, uns mit diesen jungen Menschen auch auseinanderzusetzen und dafür muss man sie mögen. Tue ich aber.
Ja, wenn jetzt jemand zum ersten Mal vor dir sitzt, dann ist das größte Ziel der Sanktion oder was auch immer dann deine Entscheidung am Ende ist, das größte Ziel sollte ja sein, dass diese Person am besten nie wieder auf dieser Bank vor dir sitzt, richtig? Also wie stellt man das dann am besten an? Also welche Bandbreite an Möglichkeiten hast du denn überhaupt?
Ich habe alles. Ich kann alles machen, was sinnvoll ist und was nicht sittenwidrig ist. Ja, also wenn ich jemandem sage, wir haben so ein breites Portfolio, das im Gesetz steht mit Arbeitsstunden, also Arbeit leisten, dann soziale Trainingskurse machen, betreut werden von jemandem, Alkoholentzug machen, in irgendeine Klinik gehen, sich von irgendeinem Ort fernhalten, in irgendeine Einrichtung gehen und sich da aufhalten. Es gibt also so einen ganz bunten Strauß, aber es gibt auch lauter Dinge, die man darüber hinaus machen kann, und zwar alles, was mir einfällt, was sinnvoll ist. Auch das habe ich schon mal erzählt. Ich habe mal einen jungen Menschen, der einen Obdachlosen bespuckt hat und wüst beschimpft hat, dazu verurteilt, von seinem Taschengeld einen Schlafsack zu kaufen und den zur Obdachlosenstation zu tragen. So, also alles, was mir einfällt, was in der Sache Sinn macht und nicht quatschig ist, das kann ich machen und das reize ich auch aus. Also ich habe durchaus schon Situationen gehabt, also zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich mal eine ganze Zeit lang junge Menschen dazu verurteilt, Masken zu nähen. Jungs, ehrlich gesagt, habe ich ja meistens mit Jungs zu tun. Die haben mich dann auch angeguckt wie ein Auto und haben gesagt, wie ich nähen? Ne? Und gesagt, also wird da draußen gebraucht? Wir haben keine Masken, hier Wachtmeister und alle möglichen Leute in Altenheimen und so, die können alle eine gebrauchen. Machst du was Sinnvolles? Ich bringe morgen Schnittmuster mit, du kommst in mein Büro, du besorgst bis morgen irgendwoher eine Nähmaschine. Und dann habe ich denen gezeigt, wie man das zusammentackert. Und dann haben die wochenlang mühsam Masken genäht. Sie waren auch ganz mies zusammengetackert. Man konnte sehen, dass sie wirklich selber gemacht haben und dass nicht Oma sie genäht hat. Das fand ich gut. Fand ich total super. Aber wir waren stolz wie Bolle. Sie haben was Sinnvolles getan. Was eben auch am Ende 10-mal gesagt, ich trage die jetzt ins nächste Altenheim. Und da haben dann Leute eine Maske, die sonst keine hätten. Das hast du wirklich gut gemacht. Das war super. Ja, und so können wir im Jugendrecht ganz viele verschiedene sehr kreative Dinge tun, wenn sie uns denn einfallen und wenn wir bereit sind, unser kreatives Hirn ein bisschen anzuschmeißen.
Jetzt gibt's ja Maßnahmen, die schrecken eher ab, also verursachen irgendwie so einen Schreck, wo die Person dann merkt, das will ich in der Situation, will ich jetzt eher nie wieder sein in meinem Leben. Und dann gibt's Maßnahmen, die verleiten vielleicht eher zur Reflexion, dass man darüber nachdenkt, dass das, was man getan hat, vielleicht gar nicht so toll war, weil man vielleicht, wenn man bei dem Beispiel des Obdachlosen bleibt, dann auf einmal merkt, das sind auch Menschen, weil man auf einmal mit denen arbeiten muss und die haben auch einen Selbstwert und eine Würde und die sollte man nicht mit Füßen treten. Was glaubst du denn, was gerade bei diesen jungen Menschen mehr wirkt? Die Abschreckung, dass sie sagen, oh nee, Mist, da will ich nie wieder sein, oder die Reflexion?
Natürlich hat Abschreckung eine erzieherische Wirkung. Denn wenn man jemandem doll wehtut, man muss nur doll genug wehtun, die Daumenschrauben doll genug anziehen, dann denkt er sich beim nächsten Mal, das lasse ich lieber, es hat letztes Mal wehgetan. Ein bisschen wie mit der heißen Herdplatte, ne? Aber echtes Erziehen, und das weiß auch jeder Pädagoge, und das ist auch, glaube ich, unbestritten, läuft über Erkenntnis und über Verständnis. Und nur dann, wenn ich jemandem erklären kann, guck mal, das oder noch besser, ich erkläre es ihm nicht, sondern er kommt selber drauf, was daran falsch war und warum das eine blöde Idee war, dann habe ich eine echte Chance, dass etwas ankommt und dass im Hirn sich was abspielt und was passiert, das bei dem Jugendlichen einen Veränderungsprozess hervorruft. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, nicht da zu sitzen und zu sagen, weißt du selber, hast du falsch gemacht, musst du 30 Stunden arbeiten, sondern auch mir mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, was war denn daran jetzt so falsch, was du da gemacht hast? Und da gibt's die erstaunlichsten Erkenntnisprozesse. Also, denn neulich mit einer jungen Frau zu tun, die in einer Kontrollsituation mit der Polizei, da ist ihre Freundin kontrolliert worden und die waren beide ein bisschen bekifft oder betrunken waren, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall nicht gut drauf und haben angefangen rumzuschreien und sich zu wehren. Und sie selber war gar nicht Mittelpunkt der Kontrolle, sondern diese Freundin. Und sie hat aber daneben gestanden und die ganze Zeit dazwischen gequakt, ne, und gesagt, lass das ist meine Freundin, lass die los. So, ne, und dann hat es ein bisschen Ärger gegeben. Und irgendwann hat diese Freundin um sich gegriffen, gegrabbelt, weiß ich nicht, aber den Polizisten an die Waffe gefasst. Und der schrie nur, Waffe. Und in dem Moment lagen halt alle Polizisten, die da waren, auf dieser jungen Frau drauf. Was dann am Ende dazu geführt hat, dass meine, die am Rand stand, echte Widerstandshandlungen begangen hat, also mit auf die Polizei drauf ist, angefangen hat, die zu schlagen, wegzutreten, weil diese Situation so erschreckend war. Und die fühlte sich in meiner Hauptverhandlung vollkommen im Recht und hat gesagt, ich habe doch nur geholfen, die haben meiner Freundin total Unrecht getan, die hat überhaupt nichts falsch gemacht und plötzlich waren die da mit allem Mann drauf. Und dann habe ich die gefragt und habe gesagt, weshalb sind die denn da alle draufgesprungen? Ja, weil der Waffe gerufen hat. Also warum hat der Waffe gerufen? Ja, weil meine Freundin aus Versehen mit der Hand an diese Waffe gekommen ist. Konnte der Polizist wissen, dass das aus Versehen war? Wenn sie es jetzt so sagen, vielleicht nicht. Ha, sie meinen, der hat gedacht, die greift denen die Waffe, weil sie damit schießen will, ne? Ja, das ist ein Gesichtspunkt, oder? Ne? Und das war ein totaler Aha-Effekt, ein Verständnis für die Situation zu wecken, die bestimmt nicht cool gelaufen ist für diese beiden Mädchen. Aber wo auch völlig verständlich war, was da seitens der Polizei passiert ist, weil die echt in dem Moment echt Angst hatten, berechtigt. Und das war gut, weil die von alleine drauf gekommen ist. Und wenn ich mir die Zeit nehmen kann, das zu fragen und da so ein bisschen hinterher zu haken und zu sagen, hey, guck mal, kannst du dir vorstellen, warum das so ist oder warum das verboten ist? Dann kommen manchmal die ganz erstaunlichsten Dinge aus diesen jungen Menschen raus. Die können nämlich ganz viel. Die können ganz viel verstehen und die können ganz viel reflektieren, manchmal viel mehr, als wir ihnen zutrauen. Und wenn man das dann schafft, aus so einem jungen Menschen so ein, ah ja, okay, deshalb war das doof, was ich da gemacht habe, rauszukriegen, dann hat man viel mehr gewonnen, als kaltherzig zu gucken, 10 Minuten zu schimpfen und dann 30 Arbeitsstunden zu verhängen. Das hilft nicht viel.
Was machst du denn, wenn du so einen Wiederholungstäter, eine Wiederholungstäterin immer wieder vor dir sitzen hast und feststellst, irgendwie funktioniert das mit diesen Sanktionen bisher nicht so gut. Da kommen immer wieder Ausbrüche und irgendwie hast du aber auch die Eltern kennengelernt und hast vielleicht festgestellt, oh ja, das ist alles ein bisschen schwierig, diese Situation, in der diese Person steckt und wird zu Hause niedergemacht oder psychisch misshandelt, vielleicht sogar physisch misshandelt, und sucht einfach nur Ventile immer wieder da rauszukommen und dummerweise überschreiten diese Ventile dann hier und da eben die rechtlichen Grenzen. Hast du denn da Möglichkeiten, auch Maßnahmen anzuregen, die dieser Person dann vielleicht auch helfen, aus dieser Situation herauszukommen oder irgendwelche Art von Unterstützung zu bekommen, um die Wurzel sozusagen, die ja in so einem Fall dann vielleicht augenscheinlich im Elternhaus tatsächlich liegt oder in der Lebenssituation des Täters, der Täterin liegt. Kannst du da irgendwas machen in solchen Situationen?
Natürlich kann ich zum Beispiel verhängen, dass ein Jugendlicher sich in einer Jugendhilfeeinrichtung aufhält und nicht mehr bei den Eltern. Das ist immer so eine Frage, ob das denn klappt, wenn das alle nicht wollen, außer dem Jugendrichter. Ja, ne, dann sind die in 4 Tagen wieder bei den Eltern oder bei der Mutter oder bei dem Vater und dann ist das scheiße. Ich kann natürlich solche Dinge machen und anregen, aber ganz oft reicht ja auch einfach Alternativen zum Elternhaus zu bieten. Also wenn sie physisch misshandelt werden, dann schicke ich auch das Familiengericht los und sag so, da muss jetzt was getan werden. Habe ich auch schon gehabt. Und manchmal ist es auch so, dass man junge Menschen hat, die in so einer Hassliebe zu ihren Eltern leben, gerade wenn die etwas älter geworden sind. Um die Kleinen kümmern sich ja immer alle. Aber wenn die mal so garstige 16, 17 werden oder 18, dann finden die ja alle scheiße. So, und die finden sich selber auch scheiße. So, und das ist eine ganz schwierige Situation. Und manchmal ist das so eine Hassliebe mit den Eltern, dass sie dann halt immer wieder dahin zurückgehen. Dass wir also 10-mal sagen, halt dich in der Jugendhilfeeinrichtung auf oder mach irgendwelche besonderen Sachen, wohn bei deinem Onkel und nicht mehr bei deinem Vater. So, dass das dann aber nicht lange hält, weil es die dann immer wieder zu ihren Eltern zurückzieht. Das ist ein fatales Verhältnis, dass Kinder bis zum Brechen ihrer Seele loyal mit ihren Eltern sind. Das hat die Natur so eingerichtet, aber es ist wahnsinnig traurig, manchmal das zu sehen, wie unfassbar mies Eltern ihre Kinder behandeln und wie wahnsinnig viel diese Kinder noch zu ihren Eltern halten. Also ich habe ganz viele vor Augen, die durchaus auch misshandelt worden sind, nicht nur psychisch, sondern auch physisch, und die immer wieder in dieses Elternhaus zurückstreben und alles andere in die Tonne treten. Und das ist natürlich ganz schwer, dazwischen zu kommen. Am Ende, wenn sie dann sehr, sehr schwere Straftaten begehen, also ich denke gerade an einen jungen Mann, der in drastischen Worten, als ich es mir jetzt hier sage, damit du es nicht piepen musst, als ich gefragt habe, warum machst du sowas, gesagt hat, das Leben hat mich verarscht, jetzt verarsche ich zurück. Das sind dann irgendwann Situationen, denen man dann nur noch mit Haft begegnen kann und nur noch mit Haftstrafen. Und manchmal kann man die zur Bewährung aussetzen mit der Auflage, sich irgendwo aufzuhalten und nicht mehr bei den Eltern zu sein oder nicht mehr in einem schlechten Umfeld zu sein. Aber ich meine, das ist ja auch Aufgabe von Jugendlichen, das zu hinterfragen und zu sagen, ist ja geil, was du gut für mich findest, aber ich finde halt was anderes gut für mich. So, und auch das macht Jugendliche aus. Und da habe ich schon Möglichkeiten. Allein, ob sie funktionieren, ist immer so eine Sache, wie einsichtig dieser junge Mensch ist, was zu seinem Elend führt und was ihm aus dem Elend raushilft, zumindest aus meiner Sicht. Und da ist ganz kriegsentscheidend, dass der das Gefühl hat, dass ich mich mit ihm befasse. dass ich mit ihm rede, dass ich ihn höre, dass ich verstehe, was er will, dass er einen Raum kriegt, wo er das sagen darf. Und das ist ganz oft in Jura so. Juristen sind da manchmal nicht so cool drin, diese Räume aufzumachen und zu sagen, jetzt höre ich dir auch erstmal zu. Ja, du hast jede Menge Mist gemacht. Ja, du müsst beschimpft werden für das, was du getan hast. Passiert auch noch. Aber erzähl doch erstmal, wie geht's dir und was für eine Lebenssituation bist du gerade? Und wenn man denen da zuhört und wenn man da Kraft reinlegt, so ein bisschen das Mindset aufzumachen, dann kann man ganz wertvolle Dinge erfahren, die einem hinterher auch weiterhelfen. Also zum Beispiel, wenn es eine gute Beziehung zur Oma gibt und man denkt so, vielleicht wäre das eine gute Alternative, wenn du nicht mehr zu Hause wohnen würdest. Was meinst du? So, und wenn, ne, wie in jeder Psychologie oder jedem psychologischen Bereich, am besten funktioniert, wenn sie selber auf die Idee gekommen sind. Und das ist manchmal die hohe Kunst bei mir, sie dahin zu tragen, dass sie selber auf die Idee kommen. Wenn du eben nochmal die Wiederholungstäter angesprochen hast, was ich da so mache, in erster Linie nicht böse sein, dass sie wieder da sind. Versuchen, nicht böse zu sein, dass sie wieder da sind. Natürlich fühle ich mich verarscht. Ne? Ich habe beim ersten Mal gesagt, pass auf, einmal ist nett hier, zweites Mal nicht mehr so. Ne? Dann kommt er wieder und habe ich gesagt, ich habe dir doch gesagt, es wird unnett. So, und beim dritten Mal spätestens bin ich wirklich angepisst. Und denke, pass auf, du hast es jetzt zweimal mit einer netten Jugendrichterin zu tun gehabt, die dir gesagt hat, wo hier der Hase läuft und du willst es immer noch nicht wissen. So. Und dieses eigene Gefühl, darüber böse zu sein, das muss man auch ein ganz bisschen zulassen, dass man das hinten anstellt und sagt, na, vielleicht habe ich ja auch die falsche Sanktion ausgesucht für dich. Vielleicht ist mir ja nicht gelungen, das Richtige zu finden. Ganz offensichtlich nicht. Deshalb halte ich zum Beispiel gar nicht viel von Urteilen, wenn ich so lese. Beim ersten Diebstahl kriegen sie 30 Stunden Hilfsdienste, beim zweiten Diebstahl 60 Stunden Hilfsdienste, beim dritten Diebstahl 80 Stunden Hilfsdienste. Man denkt so, wenn es 30 nicht gebracht haben, warum sollen es dann 60 bringen? Nur weil es mehr wehtut? Also mehr Strafe führt ja nicht zu mehr Erkenntnis. So, sondern nur ein anderer Weg. Und dafür habe ich zum Glück einen riesen Blumenstrauß an Möglichkeiten, was ich tun kann. Und da muss ich nur mein eigenes Hirn anschmeißen. Manchmal schmeiße ich doch das vom Jugendlichen an und sage in der Sitzung, was würdest denn du jetzt machen, wenn du ich wärst? Und da kommen auch manchmal die erstaunlichsten, wirklich guten Dinge.
Stichwort Hirn anschmeißen. Was machst du denn, wenn du feststellst, die Ursache könnte auch, oder zumindest eine Teilursache könnte auch, in einer psychischen Erkrankung des Täters oder der Täterin liegen?
Das ist ganz bitter, weil man da natürlich noch viel weniger machen kann. Ne? Also bei allen psychischen Erkrankungen und auch bei Suchterkrankungen bin ich darauf angewiesen, dass derjenige mitmachen will. Ich kann noch so viel Therapie verhängen, wenn er da nicht hingeht. Wenn er nicht therapiewillig ist, dann haben wir da alle nichts von. Ne? So, und wenn ich jemanden, der ganz offensichtlich zu viel kifft, sage, boah, ich glaube, ich würde dich gerne in eine Therapie schicken und der so, nö, Therapie brauche ich nicht, ich habe kein Problem. Dann tue ich gut daran, den nicht in eine Therapie zu schicken, weil das hilft eh nicht. Und so, da vergeude ich nur Gelder und dessen Zeit und meine Nerven. Aber zu versuchen, irgendetwas zu tun, was dann stabilisiert. Also ganz oft bei Drogenabhängigen zu sagen, ne, dann bring mir eine Bescheinigung, dass du täglich in der Schule warst. Wenigstens 2 Stunden. Oder irgendwie sowas zu machen, ne, dass man irgendetwas macht, was Stabilität und Struktur in Leben reinbringt. Das ist ja ganz oft bei Suchtkranken das Problem. Und bei psychischen Erkrankungen ist es natürlich sehr schwer. Es ist auch total schwer, weil die Pubertät an sich ja auch eine psychische Erkrankung ist, möchte man fast so sagen. Ne? Also das ist bisschen unmedizinisch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Die ticken einfach eine ganze Zeit lang nicht richtig. Und man guckt seine eigenen Teenager morgens an und denkt, wer bist du denn und wo kommst du her? Also mit mir zusammengelebt die letzten 16 Jahre hast du nicht. So, und genau so ticken die ja dann auch vor Gericht und auch was Straftaten angeht. Und sind einfach sehr, sehr wandelbar und sehr wechselhaft und ganz viel wächst sich auch wirklich wieder aus. Und wenn sie dann handfest psychisch erkrankt sind, dann muss man sich halt irgendwie Gedanken machen, wie man das Hilfesystem anschmeißt. Ne? Also wie man da irgendwie zu Hilfe kommt. Und auch da gilt, wie bei erwachsenen psychischen Kranken auch, es hilft nur, wenn sie es selber wollen. Und ja, das ist zum gar nicht so schlimm häufig vor.
Was würdest du denn sagen, wie sich Kriminalität bei Jugendlichen verändert hat über die letzten Jahre? Gibt es da Tendenzen, die du siehst und beobachtest?
Ich kann so für den Stammtisch-Talk sagen, es ist nicht brutaler, es ist nicht respektloser, es ist nicht gewalttätiger, aus meiner Sicht. Ich erlebe Jugendliche seit 20 Jahren, fast 20 Jahre mache ich das jetzt, immer gleich. und tatsächlich sich nicht besonders viel ändernd, immer besonders in ihrer jugendlichen Haftigkeit sozusagen, aber nie so, dass ich sagen würde, wow, was sind das für eine Generation, die sind ja schräg drauf. Ich finde die immer ziemlich konstant. Was natürlich anders geworden ist, ist die Nutzung von sozialen Medien. Und das merkt man auch in den Straftaten, klar. Die bepöbeln sich nicht mehr auf der Straße, die bepöbeln sich irgendwie bei Snapchat, Insta oder sonst irgendwas und dokumentieren es leider dann auch schön. Ne? Also auch jede Klopperei, wo man früher irgendwie 8 Zeugen hören musste, muss man sich jetzt nur 3 Handyvideos angucken. Dann hat man es auch besser aufgeklärt, weil die Handyvideos sich besser erinnern als die Zeugen. Ja, und gerade so technischer Fortschritt, viel Segen, viel schlimme Sachen, die da mitgekommen sind. Also für mich, für die Aufklärung, dass es in meinen Straßenbahnen Kameras aus 8 Winkeln gibt, ist spitze, weil ich jede Straftat, die in der Straßenbahn begangen wird, echt gut aufklären kann. Aber wenn die sich halt dauernd gegenseitig filmen und es irgendwie zum Spaß machen, den einen aus Spaß zu verkloppen und die anderen filmen das, dann hat das eben halt auch Auswüchse, wo ich so denke, ah, scheiße, hätten die denn auch geschlagen, wenn nicht alle ein Handy gehabt hätten gerade. So, und und dann natürlich der ganze Bereich Grooming oder die ganzen Cybersachen, die ganzen Sexualstraftaten, die übers Internet begangen werden, das ist schon mehr geworden in den letzten Jahren, klar, weil die alle dieses Handy an der Hand kleben haben und ununterbrochen Gelegenheit haben zur großen kriminellen Welt, die wir uns ja, als wir so alt waren, erschließen mussten. Wir mussten ja in einen Park gehen, um einen Drogendealer zu finden, wenn es überhaupt einen Park in unserer Mini-Stadt gab, in der wir groß geworden sind, ne? So, und da musste man ja richtig was veranstalten, um irgendwie in eine kriminelle Ecke zu kommen. So, und im Internet muss man nicht viel veranstalten, um in eine kriminelle Ecke zu kommen. Und das ist so schon für die Jugendlichen, da irgendwie frühzeitig mit denen zu arbeiten und zu sagen, mir, das geht und das geht nicht und das ist übrigens nicht so schlau, habe ich auch bei meinen eigenen Kindern gemerkt, es ist eine schwierige Angelegenheit, das gut und sicher zu machen.
Wenn du einen Wunsch hättest, irgendetwas, das du, wenn du einen Wunsch hättest und es völlig egal wäre, was es ist und du etwas verändern könntest, was deine Arbeit, deine Aufgabe einfacher, besser, effektiver machen würde, was wäre das?
Das ist so simpel, aber ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Manpower und mehr Zeit, um das alles, was ich dir erzählt habe, was ich tue, auch wirklich gut und qualifiziert und in der richtigen Tiefe tun zu können. Ich verhandle, habe im Moment einen Zuschnitt, weil ich ein Amtsgericht leite, verhandle ich nur zu 30%, also 30% meiner Arbeitskraft sind Strafverhandlungen. Ich muss trotzdem pro Woche 7 bis 10 Sachen verhandeln, damit ich mein Pensum erfülle. Dann kannst du dir ausrechnen, was jemand verhandeln muss, der eine ganze Stelle hat, also der 100% Rechtsprechung macht. Das ist einfach ganz schön doll viel. Und da zu sagen, oh, wenn ich irgendwie 20 Sachen pro Woche durchkloppen muss, wie schaffe ich das denn, jedem Einzelfall gerecht zu werden, das alles richtig und ordentlich zu machen? Dafür brauchen wir Zeit. Und ich, für meinen Bereich als Richterin, wir bräuchten mehr Menschen und mehr Manpower, bessere technische Ausstattung, um diesen ganzen technischen Kriminalitätsdelikten auch richtig auf die Schliche zu kommen, so, ne? Damit wir da nicht immer im Hintertreff sind. Und dasselbe gilt eigentlich auch hinterher für die Umsetzung. Wenn ich mir echt was wünschen dürfte, wäre es gar nicht so für mich, sondern wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich mir eine einfach besser ausgestattete Sozialarbeit wünschen, die viel mehr Menschen hat, die viel mehr Dinge, viel mehr 1:1 machen können. So ein Jugendlicher, der braucht halt auch mal so einen Erwachsenen, der mit ihm mitschlürt und auch mal mit aufs Arbeitsamt geht und mit aufs Ausländeramt geht und sich mal ein paar Sachen anguckt. Und dafür haben auch die Leute, die bei uns in der Jugendhilfe arbeiten, echt nicht mehr den Personalschlüssel, um das machen zu können. Ich weiß, es gibt da Fachkräftemangel da draußen, aber ich habe nie verstanden, Im juristischen Bereich laufen die jungen Kriminellen immer so unter, ja, das sind ja die Kinder, die machen nicht so schlimme Sachen und dann kümmert sich irgendwer darum. Und ich sage seit 1000 Jahren, wenn wir da Geld und Zeit und Kraft reinstecken, ihr glaubt gar nicht, was wir nach hinten raus an Kriminalität sparen, wie viel weniger Knäste wir bauen müssten, wenn wir uns vernünftig um diese Kinder kümmern würden. Am besten schon in der Jugendhilfearbeit, lange bevor sie kriminell werden und lange bevor sie auf meinen Schirm geraten. Ja, und wenn wir da Kapazitäten reinstecken, wenn Jugendämter nicht nur nach Säuglingen gucken, sondern auch nach 12-Jährigen. Tun sie, weiß ich, aber nicht mit dem Schwung und der Kraft, die sie vielleicht dafür aufwenden sollten, dann könnte ich ganz viel verhindern und dann müssten auch so viele Dinge nicht schiefgehen, die schiefgehen. Das würde ich mir wünschen, aber ein frommer Wunsch in solchen Zeiten.
Um da den Kreis zum Anfang zu schließen, die individuelle Betrachtung und Bearbeitung dieser Fälle auch wirklich möglich zu machen, um am Ende auch die Zeit zu haben, das sich in Ruhe anschauen zu können und beurteilen zu können.
So ist es. Das würde uns echt helfen.
Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass wir uns hier unterhalten könnten.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.